ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Martin Walter.
Geburtstag:
1978.
Geburtsort:
Leipzig.
Profession:
Psychiater.
Was treibt Sie an?
Das Gefühl, mein Leben mitzubestimmen, gemeinsam mit anderen an großen Erfolgen zu arbeiten und sich an den Kleinen zu freuen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Europa, etwas genauer gefasst Mitteldeutschland.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Jesse Murph.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Es waren zwei, die viel miteinander zusammen zu tun hatten. Zum einen die Erinnerung von Hans Jonas und zum anderen Fabelhafte Rebellen von Andrea Wulff.
Martin Walter, ich hatte jetzt einen Moment gezögert, machen wir da bei dem Buch weiter, machen wir bei der Musik weiter, aber ich habe hier oben, hinter Ihnen läuft der Gottesdienst in Magdeburg und ich denke, da sollten wir auch direkt anfangen, also stumm geschaltet läuft er hier. Martin Walter, der Gedenkgottesdienst hat also gerade in Magdeburg angefangen. Was hilft das? Was denken Sie, wie solche Formen der Gemeinschaft, der Trauer, der Erinnerung wirken?
Ich glaube, die Gemeinschaft ist das, was uns hilft, wieder eine Einordnung hinzubekommen für etwas, was wir nicht einordnen können. Ich glaube, das ist das, was ein Trauma ausmacht. Es ist ein außergewöhnliches Extremereignis, was dem entspricht, was wir erwarten, was wir uns vorstellen und auf das wir uns normalerweise vorbereiten können. Und wir müssen zwei Formen von Trauma unterscheiden. Das, was die Menschen in diesem akuten Moment selbst erlebt haben, das ist eine ganz extreme Form von Traumatisierung, die auch einen klinischen Charakter hat. Wir würden von PTSD sprechen und allgemein dann dieses kollektive Trauma, diese Irritation, die eine ganze Stadt betreffen kann oder sogar eine ganze Region anstoßen kann. Und diese tagelange Desorientiertheit, diese moralische oder emotionale Verlorenheit, die kann, glaube ich, so ein gemeinsames Zusammenfinden, ein gemeinsames Narrativ wieder ein Stück weit herstellen.
Wie schauen Sie selbst heute auf die Ereignisse? Sie haben sich darum gekümmert, dass also, Sie können es selber beschreiben, also die Experten aus unterschiedlichen Gegenden tatsächlich dann auch greifbar waren in der Situation kurz vor Weihnachten, wo irgendwie also die Kliniken ja auch einen Großteil ihres Personals im Urlaub haben, ne?
Die Erstversorgung haben natürlich die Kollegen in Magdeburg wahrgenommen, aber es war schon relativ schnell klar, dass das etwas ist, was die lokalen Kräfte wahrscheinlich mehr als binden wird. Die waren ja wirklich dann in den ersten Stunden und Tagen nonstop im direkten Einsatz. Und wir haben in der Region über das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit zum einen in ganz Deutschland schnell rumgefragt, was gibt es für Erfahrungen. Breitscheidplatz zum Beispiel, der Kollege, der auch bei uns im Zentrum in Berlin tätig ist, hat uns relativ schnell seine Erfahrungen geteilt. Und wir haben uns in der Region mit den Partnerstandorten in Halle und Jena überlegt, wie können wir unterstützen, wie können wir ein regionales Netzwerk vielleicht auch für die Leute anbieten, die jetzt in Magdeburg waren, die aber gar nicht aus Magdeburg kommen, die eine Traumatisierung gerade über diese Feiertage, wo alle Einrichtungen geschlossen sind, erstmals entwickeln und wie können die dann vielleicht auch gerade nicht in Magdeburg, sondern an anderer Stelle versorgt werden. Diese Gedanken haben sich in den ersten ein, zwei Wochen materialisiert und da war das Deutsche Zentrum, glaube ich, ein guter Kristallationspunkt.
Das heißt also, Sie selber waren also auch alarmiert in diesem Zusammenhang. Und ich hatte ja am Anfang gefragt, wie Sie selber da heute drauf schauen, wie es Ihnen selber damit geht. Also auch Psychiater haben eine Seele und auch nur eine Seele, nicht wahr?
Ja, alarmiert war ich natürlich. Ich habe von der Nachricht auf Arbeit erfahren. Meine Frau mit unserem Kind war in Magdeburg. Es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, dass sie auch zu diesem Moment dort hätte betroffen sein können. Das sind so die Schreckmillisekunden, die einen aus dem Alltag sofort rausreißen. Wir leben sowohl in Jena als auch in Magdeburg. Insofern hat es einen ganz, ganz engen persönlichen Bezug. Und ich war dann auch unmittelbar nach Beendigung meiner Arbeit in Magdeburg und habe dann wahrscheinlich wie sehr viele andere Menschen vor Ort diese besondere Stimmung erlebt und auch ja mitgefühlt, was das in diesen nächsten Tagen dann mit den Menschen gemacht hat. Insofern hat es durchaus auch einen persönlichen Bezug.
Sie hatten ja eben schon angefangen, so ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema Trauma zu sagen. Sie haben zwei unterschiedliche Formen unterschieden und ich würde da mal weiterfragen wollen. Also gerade diese erste Form des Traumas, also der unmittelbar Betroffenen, das ist ja so, wenn das Wort Trauma fällt, ist es sowieso viel im Sprachgebrauch gerade, dann klingt es oft so, als wäre es ein Automatismus, dramatisches Ereignis, Ergebnis, Trauma.
Das ist glücklicherweise nicht der Fall. Es ist so, dass die häufigsten Ursachen für posttraumatische Belastungsstörungen Verkehrsunfälle sind und die haben in dem Spektrum der traumatisierenden Ereignissen erstmal die niedrigste Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Trauma erwächst. Das ist eher bei einem von 20 Fällen der Fall, dass das so eine Störung entwickeln kann. Es gibt andere Extremtraumata, das können individuelle Gewalterfahrungen oder Kriegserfahrungen sein. Dort kann es bis zu 50% ansteigen. Es kommt also durchaus auf die Art des Traumas an, aber es kommt natürlich massiv auch auf die persönliche Verletzlichkeit an und darauf, was die Gesellschaft in der konkreten Situation für diese Menschen anbieten kann.
Traumatherapie ist erstmal nicht Trauer. Es ist der Versuch, diesem Schutzmechanismus der Seele etwas entgegenzusetzen. Also der Seele, die versucht, Erlebnisse aus dem Leben rauszuhalten, wegzusperren, zu isolieren. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ich glaube, das ist der Schutzmechanismus. Ob wir dem was entgegenstellen sollen, da wäre ich vorsichtig. Aus gutem Grund ist Traumatherapie etwas, was erst nach einiger Zeit anfängt, was auch gut abgewogen wird. Nicht selten findet eine psychiatrische Erstversorgung statt, bevor wir überhaupt an eine Traumatherapie denken können. Und in der frühen Phase ist eher die Ersthilfe, die Erstversorgung. Wir hatten ja Notfallseelsorge in Magdeburg sehr intensiv im Einsatz. Das ist etwas, was wir nicht als Traumatherapie bezeichnen. Das Trauma entwickelt sich bis zu den ersten 6 Monaten, tritt es erstmals auf. Das heißt, in den ersten Tagen und Wochen therapieren wir kein Trauma, sondern wir bieten Unterstützung, Orientierung oder die Kräfte, die da, wie gesagt, auch im Einsatz sind, machen das. Und das ist eher die Verhinderung einer unverarbeiteten traumatischen Erfahrung.
Und wie geht das?
Durch Unterstützung, durch Anbieten von Gemeinschaft, vielleicht auch Verhinderung, dass sich Menschen zurückziehen, nachvollziehbarerweise, dass sie mit ihren emotionalen Empfindungen, die für sie auch ganz neu sind, nichts anzufangen wissen, dass sie vielleicht auch in einem sozialen Kontext oder in einem familiären Setting sind, wo es grundsätzlich vielleicht Unverständnis gibt, wo nicht die Ressourcen da sind, so jemanden aufzufangen und gerade diese Menschen dann in eine möglichst professionelle und auch menschenwürdige Unterstützung zu bringen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil dieser aufsuchenden Notfallseelsorge.
Das heißt also, für die Betroffenen, wie würden Sie das beschreiben, wird ein sozialer Kontext hergestellt?
Ja, ich glaube, das Nicht-Alleinsein, das Gefühl auch, dass das, was man selbst empfindet, wahr ist, aber dass es durchaus auch noch eine andere Perspektive auf die Dinge geben kann, das aufgefangen fühlen, da wo man für sich selber emotional gerade nicht stehen kann, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
Was können Sie über Menschen und Traumata konkret in Magdeburg sagen? Haben Sie inzwischen nach einem Jahr sowas wie, ich sage es mal ganz vorsichtig, wie einen Überblick, wie es den Magdeburgerinnen und Magdeburgern damit ergangen ist? Das sind ja Fragen, denke ich, die Sie am Mitteldeutschen Zentrum für psychische Gesundheit ja auch untersuchen.
Wir freuen uns, dass die Kollegen in Magdeburg das inzwischen auch wissenschaftlich untersuchen, dass es jetzt auch erste Studien dazu gibt, die das direkt an den Betroffenen an der Klinik für Psychiatrie und für Psychosomatik in Magdeburg untersuchen werden. Das ist ein großer Fokus bei uns im Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit und wir haben die Möglichkeit, dann gegebenenfalls Expertise dazu zu steuern, zu dem, was die Leute vor Ort herausfinden. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich Zahlen nennen werden oder letzten Endes auch vor allem Mechanismen, die vielleicht unterscheiden, bei wem hat sich das stärker ausgeprägt, bei wem hat es sich schneller zurückgebildet. Ich glaube, das sind eigentlich die wichtigen Erkenntnisse, nicht die exakte Zahl, wie viele Menschen sind davon betroffen, sondern was hilft denn insbesondere in so einem Großereignis wie in Magdeburg, damit man wieder in die Normalität zurückfindet oder neu in die Normalität zurückfindet.
Die Zahlen sind das eine, aber es ist eigentlich auch mehr so eine inhaltliche oder qualitative Frage, also wie es den Magdeburgerinnen und Magdeburgern gerade geht.
Ich glaube, das werden wir heute erfahren und wir würden es sehen, wenn wir jetzt durch Magdeburg laufen, mit den Menschen sprechen, werden wir wahrscheinlich sehen, wer sich wieder schreckhaft oder dramatisch erinnert fühlt, wer davon profitiert, wer das vielleicht so weit integriert hat, dass er vielleicht heute auch an diesen Gedenkveranstaltungen teilnehmen kann und wer wen es vielleicht zu viel ist. Ich glaube, die Leute, die es am stärksten betrifft, bei die etwas jetzt wieder neu hereinbricht, was ein Jahr erfolgreich vertrennt haben, die werden wir nicht sehen. Die werden wir vielleicht erst nach den Ereignissen überhaupt wieder antreffen und merken, dass sie vielleicht heute sogar gefehlt haben. Insofern ist es ein sehr unterschiedliches Bild. Man muss im Einzelnen schauen, wie geht jemand damit um und kann da, glaube ich, keine pauschale, einheitliche Aussage treffen.
Und die Helferinnen und Helfer, ich sehe gerade einen Notfallseelsorger aus dem Team Halberstadt, spricht da gerade bei dem Gedenkgottesdienst?
Ja, ich glaube, die haben Übermenschliches geleistet und es war toll zu sehen, gerade auch als Psychiater, wir sind ja an einer anderen Front aktiv. Wir kommen normalerweise dann, wenn etwas krankhaft entgleist, und das war glücklicherweise mitunter nicht in diesem Riesenmaß der Fall, wie wir es befürchtet hatten. Allein schon die vielen Verletzten und darüber hinaus die vielen anderen Menschen, die dabei zugesehen hatten, die zu Hause die Nachricht erhalten haben, dass vielleicht Familienangehörige davon betroffen sind. Das heißt, das ist wie ein Zwiebelschalenmodell, wo immer mehr Menschen betroffen sind, die nicht automatisch alle in eine Klinik müssen, die aber auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Und das kann nicht allein die Klinik leisten, sondern dann sind andere gesellschaftliche Strukturen gefragt. Und das war, glaube ich, in Magdeburg sehr früh und sehr gut der Fall. Insofern toll, dass die auch heute wieder zu Wort kommen.
Ich möchte das Thema ein bisschen erweitern. Kaleb Erdmann hat in seinem Roman Die Ausweichschule über die Folgen des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt geschrieben. Und da gibt es den Satz in seinem Buch, was er ja über 20 Jahre später geschrieben hat: Das Trauma zog sich wie eine schwarze Schlange durch die Stadt. Können Sie damit was anfangen oder ist das für jemand wie Sie, der misst, der rechnet, zu vieldeutig, zu poetisch offen?
Nee, ich glaube, zum einen ist Poesie, Kunst ein sehr valides Ausdrucksmittel, um etwas zu beschreiben, was uns emotional sehr bewegt, was wir vielleicht gar nicht unbedingt bestmöglich kognitiv rational beschreiben können. Dieses Gefühl kann ich auch zumindest für den Magdeburger Kontext nachempfinden, wenn man mal an die besondere Situation vielleicht auch am 24. zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend denkt, die besondere Stimmung, die Stille letzten Endes, die durch die Stadt ging, die war damals sicher sehr zu spüren. Und ich bin heute nicht in Magdeburg, aber ich kann mir gut vorstellen, und auch die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass es eben nach wie vor etwas ist, was sehr präsent ist. Als ich vor kurzem in Magdeburg am Weihnachtsmarkt über die Nordische Meile ging, dort diese Gedenksteine sah, dann war sofort etwas an Erinnerung da, wo auch ich sagen muss, da habe ich sehr darauf geachtet, wie viel das bei mir gerade auslöst und wo es vielleicht auch ein Punkt ist zu sagen, das möchte ich jetzt als Gefühl gar nicht hochkommen lassen, weil ich vielleicht gar nicht gut genug damit umgehen könnte.
Das machen Sie auch als Psychiater, ja?
Das ist extrem wichtig als Psychiater.
Wo wir gerade bei Kaleb Erdmann waren und bei seinem Buch, was er gut gestanden hat auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Er erwähnt darin Gabriele Kluwe-Schneeberger, die Südthüringer Traumatherapeutin, die erstmal, so beschreibt er das, in einem Wohnwagen hinter dem Gebäude der Gutenberg-Schule kampiert hat. Also er erzählt, wie schwierig das offenbar für sie war als Therapeutin im Dauereinsatz, weil es vor 20 Jahren eben auch so wenig Vorkehrungen für solche traumatischen Ereignisse gegeben hat. War das 22 Jahre später in Magdeburg anders?
Extremereignisse, glaube ich, sind per Definition solche, auf die man sich nur bedingt vorbereiten kann. So wie ich das beobachten konnte, waren die Magdeburger aber in vielen Bereichen sehr gut vorbereitet, sowohl kernmedizinisch als auch im Bereich der Zusammenarbeit, der Seelsorge. Die Kollegen im Bereich der medizinischen Versorgung von psychischer Gesundheit haben da durchgearbeitet und haben, glaube ich, sehr viel abgefangen. Es hätte wahrscheinlich auch sehr viel schlimmer ausgehen können, wenn man jetzt einfach mal das beobachtet, was man jetzt schon sagen kann an Zahlen. Insofern würde ich sagen, man darf da nicht allzu kritisch rangehen, aber Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, selbstverständlich. Und mit jedem dieser Ereignisse lernen wir auch weiter dazu, was man vielleicht noch besser machen könnte.
Im NDR Kultur trifft mit dem Sprecher des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit Halle Jena Magdeburg mit Professor Martin Walter. Während in Magdeburg ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt der Gedenkgottesdienst begonnen hat, haben wir hier über Ihre Erinnerungen an diese Tage gesprochen und ich habe Sie nach Ihrem fachlichen Blick auf Traumata und Traumafolgen gefragt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen aber kurz auf zwei Momente in Ihrer Biografie kommen, bevor wir dann weitersprechen über Ihr großes Thema psychische Gesundheit. In der Psychotherapie gibt es ja eine große Aufmerksamkeit für prägende Ereignisse in der Kindheit und Ihre Eltern sind aus der DDR ausgereist, als sie 11 waren und weg aus DDR Leipzig in ein Dorf in der Eifel, nicht wahr? Sie nicken. Und es ist ja ein heikles Alter, eine große Veränderung. Und ich vermute, Sie haben in Ihrer Ausbildung wahrscheinlich auch eine Lehrtherapie gemacht. Also ist auf Ihrem Feld ja nicht zu privat zu fragen, glaube ich. War das ein wesentliches Thema dort?
War es nicht. Es war in der Lehrtherapie kein wesentliches Thema. Aber es ist sicher ein wesentliches Thema, mit dem ich mich immer wieder auseinandergesetzt habe. Und vielleicht ist es sogar bezeichnend, dass ich das eher in jüngerer als in länger vorhergehender Vergangenheit getan habe.
Sie sagen das so, ich habe mich damit immer wieder auseinandergesetzt. Was hat denn das, jetzt bin ich, tut mir leid, ich bin so in der Psychosprache, was hat denn das getriggert bei Ihnen, diese Auseinandersetzung?
Glücklicherweise triggert es relativ wenig, aber es ist ja ein sehr persönliches Thema. Wir reden hier über eine Lebenserfahrung von mir im Einzelnen, die Sie ja auch ansprechen, weil es durchaus wahrscheinlich ist, dass nicht jeder das einfach mal so wegsteckt. Vielleicht ist das auch ein Grund, sich eine gewisse Zeit nicht mit Dingen zu beschäftigen, wenn sie eben erst eingeordnet werden müssen. Und manchmal dauert es halt 20 Jahre, bis man Dinge einordnen kann. Und dann sind es sicher Triggermomente. Das kann der Übertritt einer Grenze sein. Das kann der Kontakt wieder in der alten Heimat sein.
Das die Sprache vielleicht, oder? Zum Beispiel, also wenn Sie so ein bestimmtes das Leipziger Sächsisch hören.
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die durch das Leipziger Sächsisch getriggert werden. Da fallen mir viele andere ein.
Wie andere Menschen, die davon getriggert werden.
Ja, aber ich glaube, die haben alle keine Fluchtbiografie. Insofern ist es eher, glaube ich, die Assoziation dessen, dass man einen Ort als Kind verlässt, ohne eine Vorstellung zu haben, was das ist, aber durchaus die Vorstellung zu haben, niemals wieder dahin zurückkehren zu können. Das in der Nacht am Nebel-Aktion binnen Stunden zu entscheiden und dann sicher auch extreme Umwälzungen zu erleben. Das ist, was das macht, was mit einem jungen Menschen sicher auch mal mehr, als man als junger Mensch verstehen kann. Zumal man ja eigentlich in der Zeit von 11 bis 18 Jahren genügend andere Dinge hat, mit denen man sich beschäftigen könnte.
Und der zweite Moment, nach dem ich Sie fragen möchte, was ist beim Studium passiert, dass Sie gedacht haben, ich muss außer Medizin auch Philosophie studieren?
Vielleicht nicht genug. Also vielleicht habe ich wahnsinnig viel Wissen anhäufen können in der Medizin und das war wahnsinnig toll. Aber das Ganze irgendwie einzuordnen, zu integrieren und mit den großen Fragen zu verbinden, die ich so hatte. Wer sind wir? Wie sind wir dazu gekommen, zu denken, zu fühlen und im Endeffekt vielleicht auch irgendwann krank zu werden psychisch. Das konnte mir die Medizin nicht hinreichend beantworten. Gerade dieses große Problem zwischen Geist auf der einen Seite und Materie, dem Körperlichen auf der anderen Seite, das war etwas, das war für mich eher in der Domäne der Philosophie des Geistes erkennbar, erlebbar. Und da fand dann, glaube ich, so diese intellektuelle Kontemplation statt, die mir im Studium ein bisschen gefehlt hat.
Wer war denn wichtig für Sie in der Philosophie bei all diesen Fragen, die Sie gerade angedeutet haben?
Ach, wichtig waren für mich eigentlich Vertreter der theoretischen Philosophie, die ein Stück weit auch das Denken als solches beschrieben haben. Also Carnap wäre jemand, der nicht ganz so bekannt ist, aber auch letzten Endes die Kollegen, die im 19. und im 20. Jahrhundert versucht haben, uns dabei zu helfen, wie wir richtig denken und wie wir besser nicht allzu falsch denken sollten. Und wenn ich eines aus dem Studium, was ich ja nicht beendet habe, aber was mich eine Weile begleitet hat, mitgenommen hat, dann ist es, dass die Philosophie dabei uns helfen kann, weniger Falsches zu sagen oder weniger Unfug von uns zu geben. Und das ist etwas, glaube ich, da wurde ich am meisten geprägt. Darüber hinaus in der Philosophie des Geistes habe ich das Gefühl irgendwann gehabt, da wurde wahnsinnig viel Kluges gesagt, aber die Lösung scheint mir heute genauso fern zu sein wie vor 2000 Jahren.
Nun haben Sie sich aber nicht an das Schöngeistige verloren, sondern sind ein harter naturwissenschaftlicher Mediziner geworden. Ich pointiere das jetzt mal so ein bisschen, das ist mein Bild. Also Sie interessieren sich für die Dinge, die man in Köpfen messen kann. Bildgebende Verfahren habe ich immer wieder gelesen. Sie als Psychiater therapieren mit Medikamenten. Stimmt dieses Bild?
Das Knallharte würde ich nicht unterschreiben. Dass der Psychiater mit Medikamenten therapiert, ist richtig und gut und ist auch so, genau so, denn das bietet uns ja heutzutage unheimlich menschliche Möglichkeiten, die wir so vor 50 Jahren noch nicht hatten. Wenn wir zurückdenken, wie eingeschränkt und wie prekär die Situation von psychisch Kranken noch vor 50, 60 Jahren war, als wir diese vergleichsweise gut wirkenden Medikamente noch nicht zur Verfügung hatten. Und diese Empfehlung auszusprechen, in dem Fall sollte man es nehmen, da sollte man es besser lassen. Dieser schmale Grat zwischen Schaden und Nutzen, das ist ein medizinisches, ärztliches Kerngeschäft und dafür ist eben der Psychiater da und das macht auch sehr viel Spaß.
Und Sie haben ja, also auch bei naturwissenschaftlich haben Sie nicht widersprochen. Und ist es denn ein Vorteil, wenn man so unterwegs ist? Also ich glaube, das Wort in Ihrem Feld ist so stark evidenzbasiert unterwegs ist, dass diese Medizin international gut kompatibel ist. Also Sie haben in China gearbeitet, Sie haben in den USA gearbeitet.
Ja, ich glaube, Evidenz ist der Boden, auf dem wir stehen. Er reicht nicht aus für das, was wir tun, denn in den meisten Bereichen fehlt uns leider noch die Evidenz. Wir arbeiten daran, die etwas zu verbessern, aber auf die Evidenz sich zurückzubesinnen, ist eben extrem wichtig, wenn wir an Menschen arbeiten, mit Menschen arbeiten, dann können wir nicht einfach aus eigenem Gefühl heraus eminenzbasiert sagen, ich glaube schon, dass das wird passen, sondern ich habe dann Menschen vor mir, wenn ich falsch liege, hat er mitunter sehr großes Leiden. Insofern glaube ich, ist die Evidenz extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
Sie haben mir gerade ein schönes Wort geschenkt, was ich bisher nicht kannte, also der Unterschied zwischen Evidenz und Eminenz basiert. Das ist natürlich im medizinischen Kontext, kann man sich direkt was vorstellen. Sie haben nun heute keinen weißen Kittel an. Also bei mir ist es so, dass ich also nicht so direkt so diesen Bluthochdruck bekomme in Ihrer Gegenwart. Martin Walter, der Direktor von der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Jena, ist heute hier bei MDR Kultur trifft. Jetzt sind wir tatsächlich wieder zurück bei der psychischen Gesundheit, wie es uns seelisch geht im Osten, in Deutschland, von mir aus auch in den USA, im globalen Westen. Da gibt es viele Nachrichten, viele alarmierte Berichte. Ist das so? Wird die psychische Gesundheit wirklich in den letzten Jahren so dramatisch schlechter?
Lange Zeit hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Also wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich Ihnen das gesagt, was viele Psychiater wahrscheinlich gesagt hätten. Nein, die Menschen sind genauso krank, haben genauso viele Gründe, auch sich schlecht zu fühlen. Aber sie gehen heute eher zum Arzt. Sie sprechen offener darüber. Der Arzt ist besser gebildet, erkennt das früher. Wir vergeben früher eine Diagnose und kommen früher in den Bereich, dass wir helfen können. Das wäre das, was wir als Aufklärung, Entstigmatisierung bezeichnen. Und das hat lange Zeit, glaube ich, die steigenden Zahlen, die man erfassen kann, geprägt. Was uns schockiert hat, waren Erfassungen der letzten 5 Jahre, die vom Robert-Koch-Institut durchgeführt wurden, wo Menschen direkt befragt wurden. Und zwar unabhängig davon, ob sie kommen oder nicht, sondern repräsentativ in der großen GEDA-Studie. Und dort wurde ein recht gutes Maß für Depressivität, aber auch für Angst angewandt. Und da hat sich eben gezeigt, dass von 2019 bis 2024 die Zahlen auf einmal stark angestiegen haben, sich teilweise verdoppelt haben, von 10% auf 20%, dass Menschen Antworten gegeben haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit über 80% Genauigkeit darauf hindeuten lassen, dass hier eine Depression vorliegt zu diesem Zeitpunkt. Und das würde dafür sprechen, dass es der Menschheit oder den Befragten in Deutschland deutlich schlechter ging.
Seit 2023 gibt's das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit mit seinen 6 Standorten, wo Sie der Sprecher sind für den mitteldeutschen Standort. Diesen Millionenaufwand begründen Sie unter anderem mit dem Argument, dass die Wissenschaft zu wenig über die Krankheitsursachen weiß, die seien bisher nicht gut verstanden. Stehen Sie wirklich vor einem Rätsel, warum psychische Erkrankungen so zunehmen?
Bezüglich der jüngsten Zunahme, ja, es gibt viele Ideen, Zuschreibungen, kreative Vorstellungen, aber gerade das ist ja in der Regel nicht das, was uns hilft. Das kann bestenfalls am Anfang einer Untersuchung stehen und kann dem Ergebnis nicht vorgreifen. Insofern, ja, wir wissen nicht genau, warum die Menschen gerade jetzt so viel schlechter dran sind als vielleicht noch vor 10 Jahren. Wir wissen vor allen Dingen nicht genau, wen es trifft. Und das ist vielleicht fast noch wichtiger, denn im Einzelnen können wir ja viele äußere Umstände gar nicht verändern. Was hilft es mir, wenn ich weiß, dass die Menschen unter den Polykrisen leiden? Deswegen werde ich sie nicht abschaffen. Aber wenn ich jetzt genauer weiß, wen es besonders schnell, besonders heftig treffen kann, das ist eine total wichtige Einsicht. Und dann kann ich dort auch früher fokussiert meine Ressourcen reinstecken, um diese Menschen zu unterstützen.
Und mit psychischen Erkrankungen, also das Wort Erkrankung, meinen Sie darin, glaube ich, sehr ernst. Also es sind die schweren Sachen wie zum Beispiel Schizophrenie, bipolare Störungen, Depressionen. Da geht es nicht um diffuses Unbehagen an der Gesellschaft.
Ganz genau. Es geht um Krankheiten, die genau wie jede andere Krankheit auch in den internationalen Klassifikationssystemen so eingeordnet werden, die erst dazu führen, dass Menschen Medikamente bekommen sollten, dass sie berufsunfähig werden. Depression ist ja die häufigste Ursache, weswegen Menschen früher aus dem Berufsleben aussteigen, warum sie früher aus dem Leben ausscheiden, wenn sie sich das Leben nehmen. Die Suizidraten steigen wieder an in Deutschland. Das heißt, das ist wirklich etwas, was Krankheitswert hat und was im Extremen sogar ja über den Willen des Patienten hinaus behandelt werden muss, weil wir dann sonst davon ausgehen müssen, dass die Menschen extrem in ihrem Leben in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, was mindestens genauso schwer ist wie bei anderen körperlichen Erkrankungen.
Und Sie haben in der Antwort davor beschrieben, Ihr Nichtwissen beschrieben als Wissenschaftler. Haben Sie aber vielleicht etwas wie eine Arbeitshypothese oder 1, 2, 3, 4 Thesen, wo Sie denken, da vermute ich Gründe aus Ihrer Erfahrung heraus für diese Zunahme?
Also es fällt schwer, sich nicht vorzustellen, dass die konkreten Ereignisse in den letzten Jahren, die wir als Polykrisen bezeichnen, zu dieser Erschütterung geführt haben, die Menschen schneller aus dem Gleichgewicht bringen. Ich glaube, das Besondere bei der Corona-Pandemie war eben, dass es nicht nur eine erlebte äußere Erschütterung ist, wie sie zum Beispiel seit dem Ukraine-Krieg erlebbar ist, sondern eben auch eine persönliche im Privaten, dass sich auf einmal das berufliche Arbeiten geändert hat, dass sehr schnell Flexibilitäten abgefordert wurden, dass Routinen, die ja normalerweise helfen, mit hohen Anforderungen klarzukommen, nicht mehr tragen konnten, dass Menschen im Privaten auf einmal im Homeoffice aufeinander gehockt haben, dass viele Möglichkeiten, die einem normalerweise psychohygienisch helfen, Stress auszugleichen, weggefallen sind, bis hin zu gesperrten Spielplätzen oder geschlossenen Fitnessstudios. Diese Kombination von verschiedenen Dingen, vielleicht aufgesetzt auf einer globalen Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet, was so die Anforderungen an die Gesellschaft angeht, sowohl wirtschaftlich wie auch vielleicht politisch. Das ist sicher eine Konstellation, die man nicht außer Acht lassen sollte. Aber ich tue mich sehr schwer, erst auf einzelne Elemente hier hinzumünzen. Ich glaube, dafür fehlt uns aktuell noch die Evidenz.
Ich zögere jetzt hier, weil ich Sie nämlich tatsächlich nach einem Aspekt, der aber vielleicht ein relativ breiter ist, doch noch fragen möchte und habe aber auch einen Eminenzbeweis sozusagen noch mit dabei. Gehört zu den Ursachen und Risikofaktoren auch das Ressentiment, der heimliche Groll, wie es also die französische Philosophin, Psychoanalytikerin Cynthia Fleury beschreibt, so diese Ressentiment-Zirkel, aus denen Menschen nicht mehr rauskommen, die sie so als so eine Selbstvergiftung beschreibt, so von wegen, wir werden nur noch belogen, die Eliten stecken alle unter einer Decke, die Medien lügen alle, die Ausländer nehmen uns alles weg.
Ressentiment ist ja schon etwas mehr als Groll. Groll ist, glaube ich, in der Psychiatrie oder Aggression. Wut ist eine Emotion, die anerkannt ist, die häufig nicht ausgelebt werden kann. Und nicht selten führt es dazu, dass sich dann auch Wut und Aggression und Kraft, die damit verbunden ist, gegen einen selber richtet. Autoaggression bis hin zu Selbstabwertung, das sehen wir bei Menschen mit einer Depression. Verbitterung ist etwas, was wir ja gerade in dieser Region, in neuen Bundesländern auch mit depressiven Erkrankungen schon explizit beschrieben gehört haben. Die Herausforderung, dass sich eben jetzt in der Welt erkennbar sehr viel ändert, dass wir mit Informationen überflutet werden, dass wir wahnsinnig viel einordnen und verstehen müssen und vielleicht mehr erleben, mehr erfahren, als wir unterbringen können, führt dann verständlicherweise, glaube ich, auch dazu, dass wir uns ständig über Dinge äußern müssen, von denen wir eigentlich nicht genug verstehen. Und da gibt es ja den berühmten Dunning-Kruger-Effekt, der sagt, je weniger Ahnung ich von der Sache habe, desto selbstsicherer bin ich mir meiner Meinung. Und vielleicht tritt das gerade in dieser Situation besonders zu, dass wir uns über Dinge äußern müssen oder glauben, uns über Dinge äußern zu müssen, weil sie uns betreffen, von denen wir häufig sehr wenig verstehen. Und dann prallen naturgemäß eben auch sehr konträre Ansichten gegeneinander. Wenn die allerdings mit dem persönlichen Selbstaufwertung und dem Abwertungsprinzip, was ja auch bei dem Dunning-Kruger-Effekt beschrieben ist, dann verbunden sind, dann streiten sich die Menschen auf einmal über eine Sache, über sich selbst und fangen an, sich gegenseitig abzuwerten. Und ich glaube, das ist die Spaltung, die wir häufig dann auch sehen. Und die hat emotionale, die hat psychische, die hat psychiatrische Konsequenzen im Einzelnen.
Und Sie haben es ja eben angesprochen mit der Verbitterung. Ich denke, das meint Sie eigentlich im Kern. Diesen Aspekt der, oder Aspekt, also bei Ihnen klang es ja so, als könnte es richtig ein pathologisches, ein Krankheitsgeschehen aus der Verbitterung herausgeben?
Ich glaube, das Konzept ist nicht ganz abwegig. Es ist ja als Konzept schon recht früh, auch in den 90er Jahren, beschrieben worden für diese umwälzenden Erfahrungen, die Menschen gerade in unserer Region gemacht haben, als sich das, was man sich bis dahin erarbeitet hat, auf einmal nichts mehr wert war, als das, woran man geglaubt hat, wofür man gestanden hat, wofür man sich selbst auch ein Stück weit definieren konnte, als irrelevant deklariert wurde. Dass das zur Verbitterung führt, weil es eben die Wertfrage der Menschen tangiert, ist, glaube ich, nicht abwegig. Und mit dauerhafter Erbitterung, es war ja nicht ein Event, sondern es war ein jahrelanges Erleben, was die Menschen, glaube ich, hier in unserer Region sehr gut, sehr plastisch, sehr klar, sehr übereinstimmend beschreiben können, dass daraus aus einer Erfahrung wird, die chronisch wird. Das, glaube ich, ist nicht unplausibel.
Und nun hat das Zentrum für psychische Gesundheit, ich hatte schon gesagt, hat mehrere Standorte, 6, also zum Beispiel München, Mannheim, Bochum und Sie im Osten gibt es eben auch und in Mitteldeutschland. Gibt es denn, klang ja auch schon an, regionale Unterschiede bei der psychischen Gesundheit?
Das ist zunächst mal eine Frage, die ich mir auch schon seit 20 Jahren stelle. Ich hatte ja das Glück auch, kurz nach meiner Facharztausbildung einige Jahre in Tübingen, in den alten Bundesländern arbeiten zu können. Und ich würde schon sagen, dass auch jetzt seit dem Wechsel nach Jena wieder vor einigen Jahren sich andere Krankheitsbilder in den Vordergrund drängen. Das sind nicht unbedingt diese Extremfälle, was jetzt Menschen, die jetzt zum Beispiel Unrecht in der SED-Diktatur erfahren haben mögen, das sind vergleichsweise wenige, aber einfach der gesellschaftliche Kontext, das Familienbild, das Rollenbild der Frau, der Zeitpunkt, wann man Kinder bekommt, die Frage, bin ich in den 90ern aufgewachsen mit Eltern, die die sehr stark für ein etabliertes Gesellschaftssystem einstehen? Oder ist man in den 90er Jahren als Mensch aufgewachsen, wo die Eltern, die Lehrer erstmal orientierungslos und auch in ihrer moralischen Autorität nicht gleichwertig stark aufgetreten sein mögen, wie das jemand in einem kleinen westdeutschen Dorf erlebt haben mag? Das sind Unterschiede, die, glaube ich, durchaus auch im psychiatrischen Kontext zu beobachten sind, bis hin dazu, sind Kinder früher allein ausgezogen, weil es gar nicht die Möglichkeit gab, bei den Eltern weiter wohnen zu können? Oder gibt es Menschen, die vielleicht gar nicht mal so positiv davon profitiert haben, dass sie bis zum 30., 35. Lebensjahr von einer Mutter im Einfamilienhaus versorgt werden konnte, die natürlich auch zu Hause war, nicht arbeiten konnte und schlimmstenfalls ein großes Problem gehabt hätte, wenn das Kind mit 18 ausgezogen wäre? Insofern, ja, da gibt es spannende Dinge, die man beforschen kann und die man dann vielleicht langfristig auch noch mehr Kluges sagen sollte.
Und das war also der Blick auf Mitteldeutschland. Und wenn wir es aber grundsätzlicher sagen, wie sieht es aus mit der Forschung zum Thema krankheitsrelevante, oder ich fange jetzt an, als wäre ich hier der Wissenschaftler, zu dem Thema Diktaturerfahrungen, wie die sich auf die Seele und auf die seelische Gesundheit auswirken.
Ich glaube, die ist vergleichsweise gut erforscht. Also da gibt es ja Kollegen auch in Jena, die Seelenarbeit im Sozialismus oder Folgen der Diktatur beschrieben haben. Ich glaube, dazu ist viel gesagt, das ist beschrieben und glaube, das war gar nicht das große Überraschende, denn das reiht sich, glaube ich, auch in der Literatur auch von traumatischen Erlebnissen ein, die es vorher schon gab.
Jetzt antworten Sie aber auf mich so, als wäre ich tatsächlich der Wissenschaftler. Es war natürlich die Frage, dass Sie etwas dazu sagen, also wie sich die Diktaturerfahrung tatsächlich, ob, das war für Sie jetzt gar kein Zweifel, sondern wie sich die Diktaturerfahrung eben auch auf die Gesundheit von Menschen auswirken
kann. Genau, das ob ist kein Zweifel, weil wir haben immer wieder Patienten, die davon berichten, die vor der Wende eingesperrt wurden, die davon extreme Beeinträchtigungen davontragen. Ich hatte jetzt vor kurzem erst einen Patienten, der eine Verfolgungserleben in diesem Kontext erklärbar für uns gemacht hat, dass er eben sich verfolgt fühle, beobachtet fühlte in den 80er Jahren. Und es fällt uns sehr schwer vorzustellen, dass dieser Mensch dieses gleiche Verfolgungserleben an den Tag gelegt hätte, wenn er nicht nachweislich verfolgt und beobachtet und bespitzelt worden wäre.
Das sind die dramatischen Ereignisse in der Diktatur, aber es gibt ja auch sowas wie einen Alltag in der Diktatur. Also nach dem erkundige ich mich hier auch gerade. Ich habe jetzt hier in Halle noch immer in dem Zusammenhang dieses frühe Buch in den 90ern von Marz, den Gefühlsstau im Kopf. Klingelt da bei Ihnen was? Geht da ein Gedanke weiter?
Ich glaube, Herr Marz hat sich da schon sehr viel kompetenter geäußert, als ich das jemals könnte. Ich bin nur ein bisschen zurückhaltend, alles, was wir, da zähle ich mich ja noch dazu, bis 89 erlebt haben, als traumatisierend zu erleben. Sondern da ist, glaube ich, ein gewisser Stolz auch, der sagt, nee, Moment mal, da sind sicher auch teilweise Dinge besser gelaufen als andernorts. In gewisser Hinsicht haben Menschen, die eine zumindest teilostdeutsche oder Wendebiografie haben, sogar besondere Resilienz, besondere Stärken, besondere Flexibilitäten mitgebracht, die sie in manchen Situationen besser ausstatten, als es manch anderem aus den alten Bundesländern geht. Aber im Einzelnen, im ganz Konkreten spürt man es dann doch, ob das jetzt ein Freiheitsdrang ist, ob es das gemeinsame Erlegen, ich darf hier nicht raus, die anderen dürfen dorthin fahren und wir dürfen da nicht hinfahren. Oder wenn dann ein Politiker irgendwann mal in einer Talkshow sagt, aber wir haben doch gewonnen, was sagt das denn über die, die sich nicht als die wir bezeichnen dürfen, die in dem Konflikt der Systeme sozusagen repräsentativ unterlegen sind? Das macht was mit den Leuten. Das ist nicht immer psychiatrisch spürbar, aber das ist vielleicht auf den Straßen spürbar, wenn wir uns jetzt die Wut und ja die Ressentiments anschauen, die anders als in der eigenen Psyche nach außen geäußert werden, externalisiert werden und sich schlimmstenfalls sogar gegen andere richten.
Und jetzt hatten Sie eben das gesagt, dass Sie mit dem Wort Trauma ja auch nicht so schnell sein wollen. Und es ist aber etwas, beobachten Sie das auch, dass das Wort Trauma gerade sehr stark im Gebrauch ist und dass es also in den unterschiedlichsten Zusammenhängen taucht, das Wort Trauma auf.
Das sehe ich bei Trauma wie bei vielen anderen Worten. Trigger ist ja zum Beispiel ein Wort, was fast schon in die Jugend, keine Vorlesung ohne Triggerwarnung. Das war vor einigen Jahren nicht so. Auf der einen Seite finde ich es gut, wir sprechen von Mental Health Literacy. Die Leute befassen sich damit und machen sich ihre eigenen Gedanken. Das ist vernünftig, aber die Grenze zu ziehen zwischen, da ist jemand betroffen und braucht Unterstützung und da hat jemand eine schwere Erkrankung, die auf jeden Fall behandelt werden muss, damit er sich nicht umbringt. Die sollten wir weiterziehen, um auch klarzumachen, da gibt es Menschen, die brauchen sehr viel mehr. Und wir können das Leiden dieser kranken Menschen auch nicht dadurch relativieren, dass wir sagen, naja, wir haben ja alle so ein bisschen depressive Tage. Denn das ist ein großes Risiko, was dabei entsteht. Und da muss man auch einstehen und die Grenze weiterhin klar machen.
Und ein beliebtes Wort in dem Zusammenhang ist ja dann auch Retraumatisierung, so dass es also sehr schnell passieren kann, dass es so eine andere Aufmerksamkeit, so eine andere Vorsicht auch gibt.
Ja, ich wusste nicht, dass das Wort beliebt ist, Retraumatisierung. Es ist aber ein adäquater Begriff, weil es ja auch zum Ausdruck bringt, dass jemand, der ein altes Trauma hat, anfälliger ist, auf ein neues Trauma extremer zu reagieren. Der hat nicht die gleichen Sicherheitsmechanismen, da kommt zum Teil Altes hoch, aber das Neue wird auch schlimmer verarbeitet. Und ja, darüber müssen wir uns Gedanken machen, nicht nur heute.
Ich meinte aber, dass es eben auch Teil von einem Psychojargon ist. Also es gibt ja auch diese ganze Kritik daran, also auch die gecoachte Gesellschaft und so. Also das, ich habe eher auf Dinge angespielt, die man auch als Blüten empfinden kann.
Ja, ich glaube, der Psychojargon, mein Namensvetter Henrik Walter hat ja gerade Coach oder Couch den Kontrast so ein bisschen auch in einem Buch zum Ausdruck gebracht.
Wie heißt es, Coach oder Couch?
Genau, fand ich ganz treffend. Und Henrik Walter
ist. Wie ist denn da die These bei Coach oder Couch?
Naja, ich glaube, er beschäftigt sich am Ende damit, was wir auch in guten Erkenntnissen aus der Psychotherapie übernehmen können, um vor dem Klinischen, bevor sozusagen der Arzt dran muss, schon sehr viel Gutes bewegen können. Und das hat ja zum Beispiel bei der Depression, bei der achtsamkeitsbasierten Intervention extrem geholfen, dass wir durchaus früher reingehen und sagen, ja, nur weil jemand keine Diagnose hat, eine Depression, hat er mitunter ein hohes Risiko, eine zu entwickeln. Und die Mechanismen können wir beschreiben und die sollten wir da adressieren, wo wir sie erkennen und nicht erst dann, wenn der Patient auf der Station ist.
Unsere Stunde neigt sich so langsam. Schließlich haben Sie uns zu Weihnachten ein Geschenk mitgebracht vielleicht. Also was der Seele hilft, gesund zu bleiben, außer den Dingen, die wir sowieso uns ständig erzählen, Sport, gesunde Ernährung und Achtsamkeit.
Ich wünschte, es wäre so. Ich glaube nicht.
Nee, oder?
Ja, das machen Sie mich wirklich verlegen. Aber
na, dann lassen Sie uns über die Dinge reden, die wir uns sowieso ständig erzählen. Ist es so einfach, also wenn ich also immer schön viel Sport mache und morgens mein Porridge esse und möglichst also auch nicht mit Kuhmilch oder so und dann noch eine Viertelstunde meditiere, dann bin ich schon auf der sicheren Seite?
Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Seite, weil Sie sich zum einen auf jeden Fall Gedanken machen. Das für sich betrachtet ist schon mal gut. Ich glaube, das, was Sie schildern, auf Ihre Ernährung zu achten, auf Ihre Bewegung zu achten, auf das Vermeiden von Dingen zu achten, die schädlich sind, ist sehr vernünftig. Wenn es um Sport geht, haben wir in der Tat in der Medizin, in der Psychiatrie Studien, die zeigen, dass Sporttherapie richtig angewandt teilweise genauso effektiv sein kann wie eine Behandlung einer Depression mit Medikamenten. Ist auch ziemlich verblüffend, würde ich mal sagen.
Mhm, aber verblüfft mich jetzt auch sehr. Das machen Sie tatsächlich?
Ja, wir machen das.
Also das ist nicht nur das Begleitprogramm in psychischen Kliniken, dass man sagt, da bieten wir auch viel Sport an, sondern es gibt richtig Depressionstherapie, die sehr stark auf Sport basiert?
So weit sind wir leider noch nicht. Ich würde sagen, wir sind sicher weiter, als zu sagen, der Sport ist nur das Begleitprogramm. Das ist keine Beschäftigungstherapie, sondern wir wissen, die körperliche Betätigung ist wichtig, die körperliche Inaktivität ist schädlich. Sitzen ist das neue Rauchen, habe ich mal gehört. Fand ich irgendwie ganz bildhaft. Aber wir sind erst dabei, diese Therapien zu entwickeln. Und ich würde mal sagen, wir sind auf einem guten Weg, auch mit der Forschung im Deutschen Zentrum, wo das an unserem Standort ein Thema ist. Diese Zusammenhänge zwischen Metabolismus und Psyche.
Metabolismus muss man übersetzen.
Also Stoffwechsel letzten Endes. Der Stoffwechsel hängt stark davon ab, was ich esse, ob ich mich bewege oder nicht, besser zu verstehen. Auch Entzündungsprozesse besser zu verstehen. Übergewichtigkeit ist mit Entzündungsmechanismen verbunden, die bei Depressionen auch zu einer höheren oder schwereren Ausprägung führen. Und dann können wir auf einmal beobachten, wenn jemand Gewichtsreduktion betreibt, dann fallen die Entzündungswerte im Blut ab, also von irgendwelchen Stoffen, die wir messen können und gleichsam korreliert, umso stärker die abfallen, wird auch die Depression besser. Das sind Dinge, die uns auch erstmals die Möglichkeit geben, den Erfolg dessen, was wir tun, zu messen. Und da stecken wir mittendrin in einer, glaube ich, einer spannenden neuen Entwicklung. Und vielleicht ist das kein Geschenk, aber eine Hoffnung, wenn man jetzt mal den weihnachtlichen Gedanken aufgreifen kann, dass wir einen Weg aus einer Krise auch beschreiten können, die sich zwar momentan immer schwärzer abzeichnet, aber wenn man das ernst nimmt und aus der Krise die Chance sieht, dann kann man, glaube ich, auch sehr viel Gutes tun, was wir bislang ignoriert haben.
Und die Liebe?
Die Liebe.
Ist die Liebe nicht irgendwie auch wie Ingwer, also stärkt das seelische Immunsystem?
Ja, es gibt ja einige Leute, die mögen Ingwer gar nicht so gern und nicht selten vertut man sich in der Dosis. Ich glaube, die Liebe wird manchmal überschapaziert. Aber ist, glaube ich, wenn es um Selbstliebe geht, wenn es um das Erfahren von Geliebtwerden geht, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wenn es fehlt, wenn wir den Bezug verlieren dazu, dass wir ein Bedürfnis haben, geliebt zu werden, wenn wir die Fähigkeit verlieren, Liebe um andere, Fürsorge erleben zu dürfen, ausleben zu dürfen, dann vereinsamen wir letzten Endes. Und da, wo Liebe auch Gemeinsamkeit, Austausch, Fürsorge und positive Wertschätzung, Aufwertung des Selbst und des anderen darstellt, da ist es ein Grundelement von menschlichem Dasein. Und da würden wir wahrscheinlich wieder bei Jonas landen und sagen, wenn diese Grundfesten gestört sind, dann wird es schwer, daraus irgendetwas Positiv-Geistiges abzuleiten.
Und wir landen ja auch auf eine Art bei dem Anfang, den wir hatten, als es darum ging, also was ist in der Erstversorgung passiert? Dass also, wir waren bei dem Wort, dass ein Kontext für die Betroffenen hergestellt wurde. Und wenn wir also Liebe als ein Metapherwort nehmen, was also ein Spektrum hat, dann sind wir ja sehr stark wieder bei den Beziehungen.
Genau, Beziehung heilt. Beziehung kann auch krank machen, aber Beziehung kann eben auch heilen und ein bedingungsloses Aufgenommen werden in einer Situation, sich darauf freuen zu können, dass der andere das Gute in einem sieht, vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse besonders wahrnimmt und sogar stärker unterstützen kann, als man selbst in der Lage ist. Ich glaube, das ist in so einer Erstversorgungssituation extrem heilsam, unterstützend und sehr, sehr wichtig.
Und das, was ihr eben über die Erstversorgung gesagt haben, dieses bedingungslose Aufgenommensein, das wäre ja auch, wir könnten die Worte austauschen, dann wären wir doch wieder bei der Liebe angekommen.
Ich glaube, das ist nicht ganz falsch und das Wort ist sicher grenzwertig strapaziert, aber es drückt ja auch etwas aus, wenn ich mich um andere kümmere, wenn ich anderen etwas anbiete, dann
starkes Interesse habe.
Das fühlt sich gut an. Wenn ich jemandem anderen ein Geschenk mache, wenn ich jemanden unterstützen kann, wenn ich jemanden dabei helfen kann, ein Leiden zu überwinden, das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl. Und das geht, glaube ich, dann auch in die Richtung der Liebe. Liebe empfinde ich auch immer selbst, auch wenn sie für einen anderen empfunden wird, spüre ich es doch letzten Endes selbst. Und wenn sie gemeinsam praktiziert, weil gemeinsam erlebt werden darf, dann ist das ein nicht nur gemeinschaftliches Gefühl, sondern auch ein sehr starkes, erhebendes Gefühl.
Na, dann können wir jetzt ja die Kerzen anmachen am
Weihnachtsbaum,
ne? Das war MDR Kultur trifft mit dem Sprecher des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit Halle Jena Magdeburg, Professor Martin Walter von der Uni Jena, an dem Tag, wo in Magdeburg des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor einem Jahr gedacht wird. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche haben wir Jeffrey Döring hier, Regisseur, Theaterproduzent aus Leipzig, dessen Dokumentaroper mit Musik von Bela Bartok, Blaubarts Burg, Klänge der Einsamkeit, die er in Leipzig realisiert hat, gerade in Frankreich Premiere hatte, an der Oper Lille. Im Januar dort durch Frankreich tourt Jeffrey Döring nächste Woche. Und schließlich, alle MDR-Kultur-Trifft-Sendungen gibt es online unter mdrkultur.de, in der ARD-Audiothek und im Radio immer auch am Mittwoch ab 20 Uhr. Dankeschön, Martin Walter. Frohe Weihnachten.
Vielen Dank Ihnen auch.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.